Ja, auch für mich ist es was sehr Besonderes, heute hier sein zu dürfen und nach so vielen Jahren, Jahrzehnten muss man sagen, jetzt auch von innen mal zu sehen, was hier gewachsen ist, was hier entstanden ist. Und ich freue mich wirklich sehr über das, was Gott hier tut, was er getan hat und auf das, was er noch tun wird. Ich habe vor einiger Zeit einen Freund getroffen. Wir waren jetzt sehr lange gar nicht in einem näheren Kontakt, aber unsere Studien- und Ausbildungszeiten hatten sich in Halle an der Saale damals überlappt. Und sein Weg hat ihn dann an eine Universität geführt, in eine Lehraufgabe, und mein Weg hat an die FDH geführt. Und wir kamen am Rande einer Tagung ins Gespräch miteinander und er sagte mir, mit ziemlich gefalteter Stirn auch, ich habe das mitbekommen, du bist unter die Kulturkämpfer gegangen. Und er meinte das nicht als Kompliment. Und ich sagte zu ihm, was genau meinst du? Ich würde gern besser verstehen, was du sagen willst. Erzähl mir das ein bisschen mehr davon. Und dann sagte er, ja, also er hätte ein Riesenproblem damit, wenn der christliche Glaube politisiert wird und wenn in der christlichen Lehre mit einmal Sachen ins Zentrum gerückt werden, die eigentlich gar nicht die Mitte ausmachen. Und wie auf diese Weise das Evangelium eigentlich instrumentalisiert wird für etwas. Und dann hat er weiter gesagt, aber womit ich gar kein Problem habe, ist, wenn jemand von seiner Glaubensüberzeugung her sagt, dass für ihn die Ehe der Bund von Mann und Frau ist, dass er von seinem Glauben her das Lebensrecht ungeboten betont und so weiter, wenn er das ganz vom Evangelium her begründet. Und nach 10 Minuten hatte ich den Eindruck, dass er aus meinen verschiedenen Büchern noch keine einzige Zeile gelesen hat und dass er von meinen Vorträgen im Internet keinen einzigen gehört hat. Ich mache halt also einen neuen Versuch, vom Glauben her zu zeigen, welche Orientierung uns die Bibel gibt in Fragen der sexuellen Orientierung. Welche Antwort uns die Bibel gibt auf die Frage Jesus und LGBTQ+, worum geht es dabei wirklich? Es geht mir also nicht um einen Beitrag zu irgendeinem Kulturkampf, sondern darum, dass wir tiefer gegründet werden in Gottes Wort und für einen wichtigen Aspekt unseres Lebens, Orientierung und Wegweisung bekommen. Ich habe 3 Punkte mitgebracht, die uns orientieren sollen in dieser Predigt. Mein erster Punkt lautet, anders sein dürfen. Jesus kennt Unterschiede. Anders sein dürfen. Jesus kennt Unterschiede. Im Neuen Testament begegnet uns ein Text oder finden wir einen Text, der uns 2-mal überliefert ist. Das kommt ja häufiger vor, manchmal sogar 3-mal. Und zwar ist das der Text, viele von euch werden ihn kennen, wo Pharisäer zu Jesus kommen und ihn in einen theologischen Disput verwickeln wollen. Markus 10, Matthäus 19. Matthäus 19. Und die kommen zu Jesus und wollen mit ihm das Thema Ehescheidung verhandeln. Also Jesus war selbst nicht verheiratet, aber sie hielten ihn für eine Autorität in dieser Frage. Und im Hintergrund stehen unterschiedliche Auffassungen, die es zur Frage der Ehescheidung unter den Gelehrten der Zeit damals gab, unter den Schriftgelehrten. Und insbesondere in der Frage der Ehescheidung gab es liberalere Auffassungen und restriktivere Auffassungen. Wenn wir den Text lesen, sehen wir sehr schnell, dass damals die Frage ohnehin nur aus der Perspektive des Mannes gestellt wurde. Es ging um die Frage, unter welchen Voraussetzungen darf ein Mann seine Frau entlassen, ihr den Scheidebrief ausstellen, sie in die Wüste schicken, so könnte man sagen. Und es gab einige Gelehrtenschulen, die sagten, ja, also da braucht es nicht viel. Wenn die Frau ihren Mann sozusagen abends vor dem Fernseher verdursten lässt, Internet gab es ja noch nicht, und verdursten lässt und das reicht, dass er sie wegschickt. Wenn sie nicht seine Wünsche von seinen Augen abliest, genügt das. Andere sagten, nee, so einfach geht das nicht, sondern da muss schon Ehebruch im Spiel sein. Da muss Untreue im Spiel sein, bevor man seine Frau entlassen kann. Und in diese Frage wollen die Pharisäer Jesus also verhaken. wollen sie auf ihre Seite ziehen, einer eher strengeren Lesart vermute ich, wollen ihn in diese ethische Diskussion hineinziehen. Und jetzt ist interessant, was Jesus tut. Jesus verlässt die Ebene der Ethik, der Frage, wie sollen wir uns verhalten, und wird grundsätzlicher. Er geht zurück zu den Anfangsfragen des Menschseins. Wenn wir in Matthäus 19 hineinschauen, da wird das deutlich ab Vers 4. Jesus antwortet und sprach: Habt ihr nicht gelesen, der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau und sprach: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Jesus wird grundsätzlich. Jesus geht an den Anfang und für uns ist dieser Anfang wichtig. Wie der Text weitergeht, ist auch wichtig, aber zunächst zu verstehen, Jesus fragt danach, wie hat Gott uns geschaffen? Und das wird deutlich hier im Text. Am Anfang, der sie schuf, schuf sie als Mann und Frau. Gottes schöpferisches Wort sagt, du sollst sein. Gottes schöpferisches Wort sagt zugleich, du sollst nicht allein sein. Beides sagt Gottes Wort zugleich. Du bist nicht allein. Anders gesagt, wenn mich jemand fragt, was lehrt die Bibel eigentlich über den Menschen an sich? Und sowas fragt man den Dogmatiker manchmal. Was lehrt die Bibel eigentlich über den Menschen an sich? Muss ich antworten, die Bibel lehrt über den Menschen an sich gar nichts. Sie kennt den Menschen nur als Mensch für den anderen. Mensch sein, Mensch zu sein bedeutet immer zugleich Mitmensch zu sein. Und das ist die erste grundlegende biblische Wahrheit, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Mensch sein bedeutet Mitmensch zu sein. Gott schafft uns, damit wir in Beziehungen leben. Gott ruft uns hinein in Gemeinschaft. Und wir kennen viele Gemeinschaften. Also die Wohngemeinschaft, die Arbeitsgemeinschaft, die Lerngemeinschaft, die Interessengemeinschaft, die Freundschaft auch als eine Form der Gemeinschaft. Wir kennen ganz unterschiedliche Weisen der Gemeinschaft. Aber ihnen zugrunde liegt eine einzigartige Weise der Gemeinschaft, nämlich die zwischen Mann und Frau. Die, wo es heißt, in den Worten von Jesus, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind die beiden, so führt er fort, so sind die beiden dann nicht mehr zwei, sondern ein Leib, könnte man sagen. Das ist das erste Wort Gottes zu dieser Thematik. Es ist nicht das letzte Wort Gottes zu dieser Thematik, auf das kommen wir auch noch, aber es ist das erste Wort Gottes zu dieser Thematik und das ist für uns wichtig. Jetzt könnte man sagen, okay, also da gibt es Mann, da gibt es Frau, die beiden werden von Gott zusammengefügt, dass sie ein Leib sind. Das klingt alles so glatt nach sauber abtrennbaren Kategorien. Das klingt so paradiesisch. Aber wir leben ja nicht mehr im Paradies. Wir verhandeln ja diese Themen vor allem deshalb, weil wir nicht mehr im Paradies leben und über diese Dinge nachdenken müssen, fragen müssen, wie verhält es sich mit dem Mann, mit der Frau und vielem anderen. Und jetzt müssen wir uns deutlich machen, in welchem Zusammenhang Jesus dieses Wort sagt. Da ist nicht Jesus über den Dingen schwebend, eine ideale Theorie entwickeln, zu sagen, also idealerweise wäre das so mit Mann und Frau und werden ein Fleisch und so, sondern Jesus sagt das, und jetzt müssen wir auf den Kontext zurückkommen, Jesus sagt das inmitten der Zerrissenheit dieser Welt. Denn dass Jesus es sagt, wird ausgelöst durch die Frage, wie verhält es sich mit der Ehescheidung? Das heißt, Jesus spricht diese Wahrheit hinein in eine zerrissene Welt, wo das, was Gott zusammengefügt hat, zerrissen wird. In eine Welt hinein, ich bin sehr sicher, weil es in allen Kulturen auch Menschen gab, die irgendwie zwischen den Geschlechtern standen, dass Jesus um diese Dinge wusste. Jesus spricht diese Wahrheit als Wahrheit Gottes in unser Leben, in dieser Welt hinein. Das, was jetzt nicht das Thema dieser Predigt ist, ist unmittelbar das Nachfolgende, wie Jesus dann sagt, und das, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Wir gehen direkt weiter. Bei Markus in Kapitel 10 ist diese Textperikope damit zu Ende. Bei Matthäus geht sie auf eine interessante Weise weiter. Uns interessiert vor allem jetzt die Weiterführung. Bei Matthäus sagen die Jünger, ach, bei Ehe gibt es also keine Exit-Strategie. Ehe ist lebenslänglich. Ich meine, das ist ja ein Ausdruck, den kennen wir sonst nur aus dem Strafrecht wahrscheinlich. Ja? Ehe ist lebenslänglich, dann ist es vielleicht besser, gar nicht zu heiraten. Ich glaube, wir leben also in alle Teile einer Gesellschaft, wo es sowas gibt wie Heiratsskepsis, Bindungsangst. Kulturgeschichtlich ist das nicht so neu. Mag sein, dass in anderen, in früheren Kulturen Menschen geheiratet haben, weil es einen stärkeren sozialen Druck gab, weil es für die Frau ökonomisch gar keine andere Möglichkeit des Überlebens gab, als in eine Ehe einzutreten und ähnliches. Aber dieses, das, was die Jünger hier artikulieren, steckt offensichtlich tief in uns drin. Eine Bindungsangst. Eine Bindungsangst, die wir nicht nur im Umgang miteinander erleben, sondern die Menschen vor allem im Verhältnis zu Gott erleben. Sich nicht an Gott binden zu wollen. Sich nicht auf Gottes Wort einzulassen. Warum? Weil sie die Befürchtung haben, weil sie die Ahnung haben, da gibt es keinen Exit. Jedenfalls keinen Bruch, aus dem wir spurlos herauskämen. Also die Jünger sagen, dann ist es wohl besser, nicht zu heiraten. Und jetzt wird spannend, wie Jesus darauf reagiert. Jesus könnte sagen, ja, wenn ihr euch nicht traut, dann, also einige waren ja auch bereits verheiratet, also dass ihnen irgendwelche Kompromissangebote macht, wie auch immer, nein. Jesus fängt davon an zu erzählen, dass tatsächlich die Ehe in einer gefallenen Welt nicht die Lebensordnung für alle Menschen ist. Und erzählt, ich würde sagen exemplarisch, Personengruppen auf, die keine Ehe eingehen können. Er spricht von Menschen, die von Geburt aus eine anatomische Besonderheit ihres Geschlechts haben, deshalb kein Kind zeugen können, nach damaligem Verständnis eben auch keine Ehe eingehen konnten. Er spricht von Menschen, die von anderen verschnitten wurden. Gedacht ist an Eunuchen, die zum Beispiel in einem Königshof oder einem Herrscherhaus dienten. Und die man kastrierte, damit sie nicht mit den weiblichen Angehörigen des Herrscherhauses illegitime Nachkommen zeugen können. Das waren die Kastraten oder auch Eunuchen genannt. Hier ist also die Unfähigkeit zur Ehe ein menschliches Handeln. Und schließlich nennt er eine Gruppe von Menschen, die um des Gottesreiches willen keine Ehe eingehen. Die Beziehung zu Gott und den Dienst für Gott ihr gesamtes Leben in einer solchen Ausschließlichkeit bestimmen lassen wollen, dass sie keine Ehe eingehen. Dieser Text ist für uns sehr wichtig. Warum? Weil wir in der Gesellschaft und immer mehr auch in den Kirchen hören den Slogan der Ehe für alle. Die Ehe sei der Weg für alle. Die Ehe sei der Weg, den der Mensch gehen soll, um erfülltes Leben zu haben, um glücklich zu werden, wie auch immer. Bei Jesus lesen wir etwas anderes. Bei Jesus lesen wir, dass es in dieser gefallenen Welt unterschiedliche Menschengruppen gibt. Und dass wir nicht Unterschiedliches auch gleich behandeln müssen. Und damit bin ich bei dem Stichwort des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Für unsere auch immer mehr Bereiche des alltäglichen Lebens verrechtlichende Gesellschaft ist der Gleichbehandlungsgrundsatz wichtig. Durch andere gleich behandelt zu werden, gibt uns ganz stark unsere Identität. Ich bin nichts Schlechteres, ich bin nicht ein Mensch zweiter Klasse, ich werde hier nicht anders behandelt, sondern ich werde wie alle gleich behandelt. Das heißt, unser Gleichheitsgrundsatz setzt an beim Handeln von uns Menschen. Das Evangelium befreit uns davon, dass wir unsere Identität, unser Selbstwertgefühl daran festmachen, wie andere uns behandeln. Der Gleichbehandlungsgrundsatz oder der Gleichheitsgrundsatz der Bibel besagt, du bist von Gott einzigartig geschaffen. Du bist von Gott ins Leben geliebt. Du sollst von Jesus nach Hause ins Haus des Vaters geführt werden, um deine Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Das ist der biblische Gleichheitsgrundsatz. Es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, den Gott nicht liebt. Das ist biblische Gleichheit. Es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, dem Gott nicht seine Schuld und Sünde vergeben möchte. Das ist der biblische Gleichheitsgrundsatz. Und so werden wir frei davon, unser Selbstwertgefühl, unser Verständnis von uns selbst festzumachen daran, wie andere uns behandeln, und öffnen uns dafür, unsere Identität, unser Bejahtsein zu finden in dem, was Gott zu uns sagt in seinem Wort. Und das erleben wir an Jesus. Jesus ist die leibgewordene Zusage Gottes, dass Gott uns ins Leben geliebt hat und dass er uns in das Reich des Vaters nach Hause lieben möchte. Erstens also anders sein dürfen. Jesus kennt Unterschiede. Ein zweiter Aspekt, sich trauen, die drei Pfeiler der Liebe. Sich trauen, die drei Pfeiler der Liebe. Das Thema dieser Predigt lautet ja Jesus und LGBTQ+, worum es wirklich geht. Aber worum geht es denn wirklich? Warum habe ich dann noch gar nichts gesagt zu biblischen Texten, die sich negativ äußern, zur Homosexualität oder zur Sexualität außerhalb der Ehe? Warum habe ich dazu noch nichts gesagt? Nun, ich glaube, das, worum es bei dieser Frage geht, ist nicht die Ausgrenzung irgendwelcher Personengruppen, die Ausgrenzung oder auch Diskreditierung von Personengruppen, sondern bei der Frage Jesus und LGBTQ geht es um das Verstehen davon, welchen Ort die Ehe von Mann und Frau in der Geschichte Gottes mit uns Menschen hat. Ich sage es nochmal, bei dieser Frage geht es im Zentrum darum, welchen Ort die Ehe von Mann und Frau in der Geschichte Gottes mit uns Menschen hat. Danach müssen wir fragen. Das heißt, der Blick richtet sich auf das Zentrum. Der Blick richtet sich auf ein zentrales Moment des Handelns Gottes in dieser Welt. Worum geht es also? Nun, die christliche Tradition hat schon vom biblischen Zeugnis her eigentlich drei Pfeiler der Ehe gesehen. Und diese drei Pfeiler, ich nenne sie jetzt, die Reihenfolge ist nicht identisch mit einer Rangfolge. Es geht jetzt nicht so sehr um eine Rangfolge, sondern es geht eher bei drei Pfeilern darum, dass die drei Pfeiler stabil sind. Wie bei einem Hocker mit drei Beinen, auf den ich mich ja nur auch nur setze, wenn drei Beine stabil auf dem Boden stehen. Was sind also die drei Pfeiler? Das erste ist das Geschenk der Polarität von Mann und Frau. Die einzige uns bekannte Möglichkeit, neues Leben hervorzubringen beim Menschen. Die Polarität des Menschen von Mann und Frau als Bedingung der Möglichkeit dafür, dass eine neue Generation an Leben hervorgebracht wird, dass neues Leben entsteht. Natürlich sind wir dran, an diesen Dingen technologisch zu fragen, was geht an Klonen und Ähnlichem. Immer aber, wenn man genau hinschaut, braucht es am Ende immer Eizelle, Samenzelle. Um diese Polarität kommen wir nicht drum herum. Aber letztlich geht es hier um mehr. Es geht um den Menschen in seiner Leibgestalt, darum, dass zwei Menschen sich füreinander öffnen, dass sie einander begegnen und dass aus dieser Begegnung ein Kind entstehen kann. Das Zweite, was die christliche Tradition hier als Pfeiler der Ehe benennt, ist die sexuelle Treue. Die Exklusivität der Ehe, in der die Ehe von Mann und Frau der einzige für sexuelle Beziehung vorgesehene Ort ist. Jetzt weiß ich, dass die christliche Tradition gerade bei diesem Punkt in einem sehr schlechten Ruf steht. Ja, die christliche Tradition ist da so super exklusiv, weil sie Sexualität was Negatives ist, irgendwie ganz stark mit der Sünde verbunden ist, was in die Dunkelheit gehört, worüber man nicht spricht. Deshalb wären wir da auch nicht so recht sprachfähig, weil das gehört in den verschlossenen Raum. Warum die biblische Tradition von der Exklusivität der Sexualität spricht, hat aber einen anderen Grund. Nämlich den, dass wir als sexuell empfindsame Wesen zutiefst verletzlich sind. Dass Sexualität etwas Kostbares ist. Dass es etwas ist, was zwei Menschen miteinander teilen, indem sie sich füreinander öffnen und wo sie sich füreinander öffnen, auch zutiefst verletzlich machen. Weshalb es Vertrauen braucht. Zugewandtheit, die dann eine bestimmte Intimität generiert. Die christliche Tradition, und wir finden das in der Bibel im Hohelied der Liebe und an verschiedenen anderen Texten, schätzt die menschliche Sexualität wert. Aber diese Wertschätzung findet darin an ihren Ausdruck, dass sie an einem Ort, nämlich der Ehe von Mann und Frau, verortet wird. Das Dritte, was die christliche Tradition nennt, der dritte Pfeiler, ist die Vorbehaltlosigkeit beim Eheschluss. Also die Unauflöslichkeit der Ehe. Die Vorbehaltlosigkeit beim Eheversprechen. Ich will, sagen wir, und das ist sozusagen die kurze Antwort auf eine längere Frage, die Elemente enthalten kann, wie willst du mit diesem Mann, dieser Frau, in guten und in bösen Tagen treu sein, Verantwortung übernehmen, miteinander leben teilen. Und diese Vorbehaltlosigkeit, das ist das, woran die Jünger auch Anstoß nehmen. Wo sie merken, okay, das ist schon eine riesige Investition. Und machen wir uns das klar, das Projekt Ehe oder die Institution Ehe wirkt für viele Menschen deshalb so aus der Zeit gefallen, weil bitteschön, in welchem anderen Bereich unseres Lebens kennen wir noch diese Vorbehaltlosigkeit? Einige haben vielleicht mal, also Wohnung mieten ist ohnehin. Kann man jederzeit aussteigen. Aber selbst wer ein Haus kauft, kann das Haus auch wieder verkaufen. Das ist nicht vorbehaltlos. Wer einen Beruf, eine Stelle antritt, weiß, das muss mich nicht mein Leben lang binden. Ich kann mir auch irgendwann eine neue Stelle suchen. Wir kennen das sonst eigentlich gar nicht mehr, diese Vorbehaltlosigkeit, sich zu binden. Aber genau um sie geht es in der Ehe. Hier geht es darum, dass wir uns auf einen Menschen des anderen Geschlechts einlassen, im Wissen darum, dass sowohl diese Person sich verändert im Laufe des Lebens und ich mich verändere im Laufe meines Lebens. Und was ist nun das Krasse an diesem Eheversprechen? Im Versprechen bin ich ganz bei mir selbst. Im Versprechen sage ich, du wirst dich verändern, ich werde mich auch verändern, aber eins wird sich nie verändern, dass ich die Person gewesen bin, die dieses Versprechen gegeben hat. Eins wird sich nie verändern, dass ich für alle Zeit diese Person bin, die dieses Versprechen öffentlich gegeben hat. Und das ist es, was die Ehe tragen darf. Nicht, dass die erotische Anziehung bleibt, nicht, dass Interessen immer in einer Spur bleiben, nicht, dass es nicht mal knallt und so weiter. Das ist nicht der Punkt, sondern dass ich immer die Person bleiben werde, die dieses Versprechen gegeben hat. Warum sind diese drei Pfeiler der Ehe in ihrer Zusammengehörigkeit heute so umstritten? Warum läuft die Diskussion eher in die Richtung, dass man sagt, genügt nicht zwei von drei? Also so eher im Menüverständnis. Ich nehme heute mal nicht drei Gänge, sondern zwei. Warum funktioniert das hier nicht? Das hat damit zu tun, dass diese drei Pfeiler eng aufeinander bezogen sind. Der Hocker kann uns vielleicht als eine Illustration dienen, aber er ist auch nicht mehr als eine Illustration. Der Punkt ist der, also warum haben wir Schwierigkeiten damit, dass diese drei zusammengehören? Das hat zum einen damit zu tun, dass wir den Ausdruck Liebe in einer sehr breiten Weise verwenden. Er kann sehr Unterschiedliches für uns bedeuten. Also ich kann ja mein Haustier lieben. Ich kann es lieben, gut zu frühstücken. Ich kann schöne Museen lieben. Und der Ausdruck Liebe kann sowohl im nicht-personalen als auch im personalen Bereich an ganz unterschiedlichen Punkten verwendet werden. je breiter er verwendet wird, umso mehr entsteht der Eindruck, Liebe ist so eine Art Prinzip. Und dieses Prinzip, das verwende ich dann, das wende ich dann an in unterschiedlichen Zusammenhängen. Hier die Liebe, da die Liebe. Das biblische Verständnis von Liebe ist aber ein anderes. Das biblische Verständnis von Liebe ist Liebe, die sich verleiblicht. Gott schafft nicht den Menschen und unabhängig davon das Prinzip Liebe, sondern Gott schafft die Liebe in Leibgestalt. Er legt sie in den Menschen hinein als Leibwesen, als männlich, als weiblich. Die höchste Form ihrer Leibgestalt nimmt Gottes Liebe in der Menschwerdung von Jesus. Jesus ist die leibgewordene Liebe Gottes. Und deshalb lassen sich Leib und Liebe nicht voneinander trennen. Nicht ein frei im Raum schwebendes Prinzip, sondern Liebe in Person, verleiblichte Liebe. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum wir Schwierigkeiten haben mit diesem Verständnis dieser drei Pfeiler der Ehe, jedenfalls in der gesellschaftlichen und zunehmend auch kirchlichen Diskussion. Das hat damit zu tun, dass seit der Aufklärung, seit der Romantik, wir nicht mehr so sehr geneigt sind, uns an äußeren Autoritäten zu orientieren. Gottes Wort zum Beispiel wäre so eine Autorität, die uns begegnet, sondern dass Menschen den moralischen Sinn tief in sich drinnen suchen. Sich selbst als von innen heraus führen lassen. Und dann sagen, wenn ich etwas empfinde, wenn ich etwas ganz tief in mir empfinde, dann ist es wahr, dann ist es gut, dann ist es schön. Und jetzt möchte ich das sehr ernst nehmen, dass Menschen sagen, ich habe mir meine gleichgeschlechtliche Orientierung nicht ausgesucht. Vielleicht hätte ich auch gern eigene Kinder und weiß, dass ich sie auf diese Weise so nicht haben kann. Ich habe mir das nicht ausgesucht, sondern es war von Anfang an da. Ich möchte es auch ernst nehmen, dass Menschen sagen, dieses Unbehagen an meinem eigenen Körper, an dem, was als Geburtsgeschlecht in meiner Geburtsurkunde steht, das habe ich mir nicht ausgesucht. Warum sollte ich mir dieses Unbehagen aussuchen, wo es mir so viel Schwierigkeiten bereitet und Not daraus folgt? Sondern es war, seit ich mich erinnern kann, in mir drin. Ich möchte das sehr ernst nehmen, dass Menschen das sagen. Ich möchte auch nicht einfach versuchen, ihnen das auszureden, ihnen zu erklären, was da die Gründe sein könnten und so weiter. Sondern es geht einfach um einen moralischen Fehlschluss, der häufig nachgesetzt wird. Nämlich der Fehlschluss, weil ich das tief in mir spüre, muss Gott das so gewollt haben. Darin liegt ein moralischer Fehlschluss. Warum? Weil wir in einer Welt leben, in einer gefallenen Welt, in der unsere inneren Empfindungen kein verlässlicher Kompass mehr für Gottes Willen sind. Ich unterstreiche das Wort verlässlich. Ich sage nicht, dass unsere inneren Empfindungen gar kein Kompass sind. Ja, also wer grundsätzlich, sage ich mal, wer erlebt die Fähigkeit, sich anderen zuwenden zu können, Freude an etwas Schönes zu empfinden, das ist alles gut. Aber in einer gefallenen Welt sind unsere inneren Empfindungen, selbst wenn wir uns an keine Zeit erinnern können, wo wir sie nicht hatten, sind innere Empfindungen kein verlässlicher Kompass für Gottes Willen. Was nehmen wir aus diesem zweiten Punkt mit? Zwei wichtige Wahrheiten, die nicht voneinander getrennt werden dürfen. Das erste ist, dass Gott jeden Menschen liebt. Dass Gott wirklich ausnahmslos jeden Menschen ins Leben geliebt hat. Das zweitens aber, was ich an mir vorfinde, in einer gefallenen Welt, keinen sicheren Rückschluss darauf zulässt, dass Gott es gut findet, sondern dass Gott etwas Gutes daraus machen und sich daran verherrlichen möchte. Ich sage es nochmal, in einer gefallenen Welt ist das, was ich in mir vorfinde, lässt keinen sicheren Rückschluss darauf zu, dass Gott es gut findet, aber dass Gott etwas Gutes daraus machen und sich darin verherrlichen möchte. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kann das gelingen? Wie ist das möglich, dass Menschen, auch diejenigen, die nach biblischen Voraussetzungen keine Ehe eingehen können, denen eine erfüllte Sexualität versagt bleibt, wie kann es gelingen, dass diese Menschen diesen ersten Satz erfahren, dass Gott sie liebt, dass Gott mit ihnen mitgeht, dass Gott etwas Gutes in ihrem Leben tun möchte. Und das ist der dritte und letzte Punkt. Gemeinsam unterwegs, warum wir Gemeinde brauchen. Drittens, gemeinsam unterwegs, warum wir Gemeinde brauchen. Könnt ihr euch erinnern, was ich gesagt habe, ist Gottes erstes Wort über den Menschen? Sein erstes Wort ist das Wort davon, dass Mann und Frau ein Fleisch, ein Leib werden können. Aber das ist nicht Gottes letztes Wort. Und zwar deshalb, weil in dieser Welt, in der wir leben, nicht alle Menschen eine Ehe eingehen können. Stellt euch vor, das Heil hinge daran, dass wir ein Leib mit einem anderen Menschen werden. Dann hätte unser Erlöser schon ein Problem gehabt, der nicht verheiratet war, keine Kinder gezeugt hat und eben keine Ehe eingegangen ist. Wir können an Jesus sehen, was es bedeutet, einzutreten in die Wirklichkeit des kommenden Gottesreiches, auf das wir zugehen und in dem wir schon jetzt leben können. Durch die Bibel zieht sich auch eine Spur, die wir häufig übersehen, die spricht von diesen Menschen, die keine Ehe eingehen können. Und spricht von ihnen in den höchsten Tönen der Wertschätzung Gottes. Bitte nehmt mit Jesaja 56 aus dem Buch des Propheten Jesaja 56. Dort spricht der Prophet in Vers 3 ein Wort über die Fremden aus. Und dann in Vers 3b spricht er aus ein Wort über die Verschnittenen. Und ich nehme diesen Ausdruck der Verschnittenen jetzt für die große Gruppe derjenigen, die aus irgendeinem Grund nicht im Bund der Ehe eingehen können oder ihn im Laufe des Lebens nicht eingehen. Und hier sagt der Prophet, und der Verschnittene, sagen wir einfach mal, der keine Ehe eingeht, soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Das ist das, was man in Israel als erstes gesagt hätte. Du hast keine Leibesfrucht, keine Kinder, dein Name stirbt aus, du bist ein dürrer Baum. Aber der Prophet sagt, sie sollen es nicht sagen. Denn so spricht der Herr, Vers 4, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten. Denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Und zwar einen Namen besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben. Das ist das Evangelium für die, die Teil der Gemeinde sind, ohne eine Ehe einzugehen. Hier beginnt etwas Neues, hier öffnet sich im Alten Testament eine Tür, durch die Jesus, unser Erlöser, selbst hindurchgeht, indem er sich ganz in der Abhängigkeit vom Vater weiß, keine Familie gründet, keine Kinder zeugt. Und das bedeutet, ja, es geht auch im Horizont des kommenden Gottesreiches um ein Einswerden. Aber das Höchste ist jetzt nicht das Einswerden von Mann und Frau, sondern eins zu werden als Gemeinde mit Christus. Eins zu sein in der Gemeinde als dem Leib Christus. Wichtiger als ein Kind Gottes, es ist heute wichtiger, ein Kind Gottes zu sein, als um jeden Preis ein eigenes Kind haben zu wollen. Es ist wichtiger, eins zu sein mit dem Leib Christi, der Gemeinde, als eins zu sein als Mann und Frau. Die Liebe zu Jesus zeigt sich darin, dass wir uns von Jesus her unsere Lebensbeziehungen gestalten lassen. In der Offenheit an dem Guten, das er in unserem Leben tun will. Vereinige bedeutet das, eine Ehe einzugehen. Für andere bedeutet das, den Weg der Ehelosigkeit zu gehen, sich ganz an Jesus zu binden und damit etwas vorzuleben, worauf wir alle, auch die Verheirateten, zugehen, nämlich auf die große Hochzeit von Christus und der Gemeinde. Es ist diese Hochzeit, die wir nicht verpassen sollen. Es ist diese Hochzeit, die als Markzeichen über unserem Leben stehen soll. Wie erfahren Menschen die Liebe Gottes? Einige wenige Sätze zum Schluss dazu. Wir erfahren, die Menschen, die leibgewordene Liebe Gottes. Sie erfahren sie in der Gemeinde als dem Leib Christi. Liebe Freunde, und das ist das, was ich euch mitgeben möchte hier am Ende, dass das, wie Jesus Angehörigen von Minderheiten, auch Angehörigen von sexuellen Minderheiten begegnet, das sehen Menschen daran, wie wir ihnen begegnen. Ich nenne nur noch als Schlagworte oder als Stichworte, was Gemeinde auszeichnen sollte. Es kann hier nicht darum gehen, Personengruppen abzuwerten, sondern es geht zunächst mal über allem um die Liebe. Und damit meine ich jetzt nicht irgendein sentimentales Gefühl, ich meine auch nicht irgendwie unterschiedliche Verhaltensweisen unter den Teppich zu kehren, sondern Liebe bedeutet, im anderen nicht nur zu sehen, was er aktuell ist, sondern was Gott für ihn oder sie bereithält. Liebe bedeutet, in anderen nicht nur zu sehen, was sie aktuell sind, sondern was Gott für sie bereithält. Auf Hoffnung zu lieben. In der Erwartung zu lieben, dass Gott im Leben meines Gegenüber handelt. Und diese Liebe Gottes erfahren Menschen nur dann, wenn wir als Christen, gerade auch in einer Gesellschaft, der Menschen Hass gegenüber Homosexuellen zum Ausdruck bringen, Ablehnung von Transpersonen zum Ausdruck bringen, uns daran nicht beteiligen, widersprechen da, wo Menschengruppen verächtlich gemacht werden. Weil die Liebe, die leibgewordene Liebe Gottes wird daran für sie, diese Menschen erfahrbar, wie wir ihnen begegnen. Das Zweite, was dazugehört für Gemeinde, ist Geduld. Wenn Menschen in die Gemeinde kommen, die sich in diese heterosexuelle Zweigeschlechtlichkeit nicht reinfinden können, für die das alles nicht so glatt und so einfach ist, dann brauchen wir Geduld, denn wir begleiten Menschen in dem Wissen darum, dass Erneuerung, dass Veränderung Zeit braucht. Dass gerade das, was den Kernbereich, die tiefe Identität von uns Menschen als sexuelle Wesen betrifft, die Dinge sich nicht mit einem Fingerschnipsen ändern, damit, dass wir einmal über ihn beten, sondern dass Dinge neu werden können, wo auch wir die Geduld haben, den langen Weg zu gehen, den Gott auch mit uns gegangen ist. Und vergebt einander, wie Christus uns euch vergeben hat. Das Dritte, was für eine Gemeinde, die ein Ort ist, auch für LGBT-Menschen, was sie auszeichnen sollte, ist Freundlichkeit. Wir begegnen Menschen so, dass sie nicht auf einen Lebensaspekt reduziert werden. Wir begegnen Menschen so, dass sie nicht auf einen Lebensaspekt reduziert werden. Deswegen bin ich mit diesen Ausdrücken LGBTQ-Personen auch nicht glücklich, weil es sie auf einen Aspekt ihres Lebens reduziert. Tatsächlich aber kann es sehr gut sein, dass ich einer Person begegne als Dienstleister, als Arbeitskollegin und so weiter. In unterschiedlichen Kontexten, ein Mensch ist immer mehr als seine sexuelle Orientierung. Und schließlich das Vierte, was eine Gemeinde auszeichnen sollte, ist Klarheit. Wir brauchen in diesen Zeiten Klarheit, die aus dem Wort Gottes erwächst. Wir widersprechen Weltanschauungen, in denen alle sexuellen Orientierungen gleich sind. Gleich gut, gleich wahr, gleich schön. Weil wir vom Wort Gottes her nicht alles gleich gut finden können. Es braucht eine Klarheit, die hilft, dass Menschen in ihrer Identität in Christus verwurzelt werden und dass wir dazu beitragen, dass diese Gesellschaft wieder eine familienfreundlichere Gesellschaft wird. Ich bin am Schluss. Am Anfang hatte ich erzählt von einem Freund, den ich lange nicht gesehen hatte, der mir sagte, du bist unter die Kulturkämpfer gegangen. Und ich konnte mich in dem nicht wiederfinden, was er gesagt hat. Vielleicht aber ist es doch sinnvoll, einen Kampf zu führen. Nämlich den Kampf für eine Gemeindekultur, in der sich die Liebe Gottes zu den Menschen widerspiegelt. Für eine Gemeindekultur, in der für Menschen, die hineinkommen, etwas deutlich wird von dem Bild Gottes, von dem Bild Christi in seiner Gemeinde. Ich wünsche euch, ich wünsche uns, ich wünsche allen christlichen Gemeinden, dass sie solche Orte sein können. Amen.